das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer.
Hallo zu später Stunde. Dabei auf Patrick Kalatsch mit dem Sport und Susanne Daubner mit den Nachrichten.
Guten Abend.
In der Frühlingssonne sitzen war heute nicht für die Sondierer von Union und SPD. Sie wollten zu Potte kommen und siehe da, meldeten am Nachmittag einen Durchbruch bei den Sondierungen. Von einer gemeinsamen Handschrift wurde geschwärmt, von guter Atmosphäre, die Lust auf mehr mache, sprich auf Koalitionsverhandlungen. Das hören all jene, die sich endlich eine funktionierende Regierung wünschen, sicher ganz gern. Trotzdem dürfte mancher verdutzt dastehen und fragen, sind die da gerade im Harmoniebad planschen, tatsächlich dieselben Personen, die vor Wochen im Wahlkampf noch den verbalen Wasserschlauch voll aufgedreht hatten? Diplomatie scheint angebracht, denn die Sondierungsergebnisse allein machen noch keinen Frühling für Schwarz-Rot. Claudia Buckenmeier.
8. März, der Internationale Frauentag, ein Feiertag in Berlin, die Stimmung in der Hauptstadt entspannt. Aber nicht für alle. Nach einer kurzen Nacht gehen die Sondierungen zwischen SPD und Union am frühen Morgen weiter. Immer wieder unterbrochen von Raucherpausen. Es ist die entscheidende Phase und dann geht es ganz schnell. Kurz nach 15 Uhr treten die Parteispitzen vor die Presse.
Das war kein leichtes Stück, will ich einfach mal sagen. Unser Land wartet darauf und erwartet von der demokratischen Mitte, dass sie sich eben auch zusammenfindet nach einem solchen Wahlkampf.
Ist man zufrieden? Aus bayerischer Sicht würde ich sagen, passt schon. Es gibt keine Gewinner, keine Verlierer, aber mein Gefühl ist neue Partner.
Für den wohl künftigen Kanzler Merz war es entscheidend, so schnell wie möglich die Migration zu begrenzen. Das Wahlversprechen der Union.
Wir sind uns in der Tragweite dieses Problems bewusst und wir wissen, dass wir auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland, auch die Überforderung vieler Gemeinden, vieler Städte in Deutschland nur dann lösen, wenn wir hier schnell zu Ergebnissen kommen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das gemeinsam so verabredet haben.
Zum Beispiel Zurückweisungen auch von Asylbewerbern an der Grenze, allerdings in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn. Ein weiterer Punkt für die Union, eine neue Grundsicherung soll das Bürgergeld ersetzen. Die SPD erklärt sich.
Wer arbeitet und nicht über die Runden kommt, der braucht weiterhin Unterstützung. Allerdings ist auch klar, wer sich komplett verweigert, der kann nicht auf die gleiche Unterstützung setzen. Das ist fair und gerecht.
Ein weiterer Punkt, ein Erfolg der SPD. Der Mindestlohn könnte perspektivisch bis 2026 auf 15 Euro steigen. Außerdem ein Industriestrompreis soll eingeführt werden. Die Energiekosten sollen generell sinken. Doch ohne Zustimmung der Grünen sind die Finanzpläne von Union und SPD nicht umsetzbar. Für das Sondervermögen, Infrastruktur und für mehr Geld für die Bundeswehr braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag.
Es ist unglaublich, dass es nur neues Geld für alte Schläuche geben soll. Keinerlei strukturelle Reform, die unser Land braucht. Das hat uns heute ein Stück weiter weggebracht von einer Zustimmung.
Union und SPD müssen noch Überzeugungsarbeit leisten, damit ihre Kompromissidee nicht platzt, bevor die Koalitionsgespräche am Donnerstag starten.
Und über die Sondierungsergebnisse konnte ich am Abend mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil sprechen. Guten Abend, Herr Klingbeil.
Schönen guten Abend.
An welchem Punkt auf dem Weg zu einer stabilen Regierungskoalition sind Sie denn jetzt eigentlich gerade? Also wenn 0 nichts ist und 10 ein unterschriebener Koalitionsvertrag, sagen wir mal.
Das waren konstruktive Sondierungsgespräche. Ich will sagen, uns war sehr wichtig, dass die großen gesellschaftlichen Fragen und auch die Punkte, wo wir gesagt haben, da gibt es wahrscheinlich Unterschiede, auch deutliche Unterschiede zur Union, dass wir die an den Anfang stellen, dass wir darüber reden, wie wird das eigentlich alles finanziert. Das haben wir mit dem Sondervermögen und mit den Ausnahmen bei der Schuldenbremse geregelt für mehr Sicherheit und für Wachstum. Wir haben es jetzt geschafft, uns um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu kümmern, um die Frage, wie stärken wir den Zusammenhalt, und auch die Migrationsfragen mussten geklärt werden. Das war schon ein erster wichtiger Schritt. Jetzt schauen wir, ob die Parteivorstände die Koalitionsverhandlungen eröffnen wollen und dann haben wir noch ganz schön Strecke vor uns.
Also so eine 3 oder 4?
Wir sind am Anfang, aber wir haben einen guten ersten Schritt gemacht.
Sie haben das heikle Thema Migration gerade angesprochen. CSU-Chef Söder hat grundsätzlich erklärt, es gebe keine Gewinner und keine Verlierer. Aber gerade wenn es um das Thema Migration geht, dann soll es jetzt Zurückweisungen an den Grenzen auch bei Asylgesuchen geben. Und da, in dem Punkt haben Sie doch eindeutig verloren, oder nicht?
Ich verstehe, dass das immer die Messung ist, wer hat sich wo durchgesetzt, wer hat verloren, wer hat gewonnen. Aber ich sage Ihnen auch sehr klar, wir standen vor der gemeinsamen Herausforderung. Das Thema der Migration, das viele Menschen in unserem Land aus ganz unterschiedlichen Richtungen bewegt, da etwas Gemeinsames zu finden. Mhm. Uns war sehr wichtig, dass wir sagen, wir sind ein Einwanderungsland. Es gibt viele Millionen Menschen in diesem Land, die haben selbst Einwanderungsgeschichte, die gehören dazu. Das muss selbstverständlich sein, das muss auch so gelebt werden. Deswegen ist für uns wichtig gewesen, etwa in den Sondierungen, dass das Staatsbürgerschaftsrecht nicht mehr angefasst wird und klar ist, da haben wir eine Reform gemacht, die bleibt. Aber die Union hat sehr klar im Wahlkampf gesagt, wir wollen beim Thema Migration ordnen, steuern. Da habe ich jetzt auch persönlich keine Probleme mit. Wichtig ist nur, dass wir alles, was wir tun, dass das im Europarecht bleibt. Und deswegen sagen wir, Zurückweisung gibt es. Die gibt es heute übrigens schon. Mhm. Aber wir entwickeln das jetzt mit unseren Partnern, mit unseren Nachbarn auch zusammen.
Nur weil Sie gerade vor kurzem im Fernsehen da auch noch so dicke rote Linien gezogen haben und bei dem Punkt Zurückweisung, da heißt es ja auch in Abstimmung mit den europäischen Partnern, also das heißt es als Zusatz. Also heißt das dann, wenn die Partner sagen, das mit euren Zurückweisungen, das machen wir nicht mit, dann gibt es die sowieso nicht?
Das heißt jetzt erstmal, dass wir mit einer neuen Bundesregierung sehr schnell auf die europäischen Partner zugehen werden. Ich muss sagen, wir haben ein starkes Signal auch für Europa gesetzt, indem wir beispielsweise bei Fragen der Verteidigungspolitik, auch der Wirtschaftspolitik jetzt klar machen, Deutschland kommt zu alter Stärke zurück. Wir wollen da vorangehen. Wir wollen ein starkes Deutschland in einem starken Europa. Und das heißt dann eben auch bei Migrationsfragen. Mhm. Werden wir mit den europäischen Partnern reden. Wir wollen gemeinsame Lösungen hinbekommen. Das sagt der Sondierungstext aus und das meinen wir auch sehr ernst.
Ich frage ja nur so nach, weil es jetzt so klingt, als würden Sachen, die vor kurzem schon gar nicht zusammengepasst haben, jetzt auf einmal wieder zusammenwirken. Also Europarecht, Zurückweisung an ihre Grenzen für Asylsuchende oder auch GEAS, also das gemeinsame europäische Asylrecht und Zurückweisung an den Grenzen für Asylsuchende. Das klang vor kurzem noch so, als würde das nie zusammengehen. Jetzt auf einmal scheint es zu gehen, das ist ja gut.
Ich will nur kurz darauf hinweisen, wenn ich das darf, dass es heute schon Zurückweisungen an den Grenzen gibt. Es waren allein im letzten Jahr 40.000. Es gibt heute auch schon gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, beispielsweise was die Schweiz angeht, dort abgesprochenes Vorgehen an den Grenzen, auch bei Zurückweisungen. Und da sagen wir sehr klar, wir wollen jetzt sehr schnell mit unseren europäischen Partnern, Nachbarn reden und gemeinsame Lösungen finden. Mhm. Das haben wir so vereinbart und das wollen wir umsetzen. Aber das Sondierungspapier hat noch viele andere Punkte, die, glaube ich, auch wichtig für unser Land sind.
Mhm. Ausnahmslos war das Wort im Zitat von Friedrich Merz. Aber ich habe noch eine Frage zu den Grünen, die sie ja in den kommenden Wochen für eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag brauchen werden, sehr wahrscheinlich, um die vereinbarten Milliardenfinanzpakete durchzukriegen. Die haben sich heute gemeldet und sagen, sie seien von irgendeiner Zustimmung weiter weg denn je. Wie wollen Sie sie jetzt überzeugen, mitzumachen? Vielleicht doch mit einer Portion mehr Klimaschutz?
Also wir haben Gespräche mit den Grünen in den letzten Tagen geführt. Da bitte ich um Verständnis, dass die vertraulich sind. Ich fand diese Gespräche sehr konstruktiv und werde in diesem Sinne auch weitere Gespräche mit unseren grünen Partnern führen. Und wir haben doch jetzt eine gemeinsame hohe Verantwortung, die vor uns liegt. Wir wollen, dass wir sicherheitspolitisch unser Land stark machen. Erst recht in Zeiten, wo Donald Trump zurück ist im Weißen Haus, wo wir sehen, dass internationale Bündnisse wie beispielsweise die NATO am Wackeln sind, wo wir doch in Deutschland vorangehen müssen, auch für ein starkes Europa, um unsere Verteidigungs- und Sicherheitsfähigkeit zu erhöhen. Und natürlich geht es auch darum, dass wir die Resilienz unserer Gesellschaft, also die Widerstandsfähigkeit erhöhen, indem wir Infrastruktur stark machen, indem wir dafür sorgen, dass in die Bahn investiert wird, in den Klimaschutz investiert wird, in die Energienetze investiert wird. Deutschland muss ein starkes Land sein. Und ich glaube, das sehen die Grünen auch als ihr Interesse. Jetzt geht es um einen gemeinsamen Weg. Aber ich bin da zuversichtlich, dass wir durch konstruktive Gespräche diesen gemeinsamen Weg finden, dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben, unser Land in einem starken Europa stark zu halten und dass wir am Ende auch zu einer gemeinsamen Lösung und zu einem Abstimmungsverhalten im Bundestag kommen.
Sagt der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Es sollte Ihnen 365 Mal im Jahr geben, den Internationalen Frauentag. Rechte, Mitbestimmung und Gleichheit sind für viele Frauen immer noch etwas, was höchstens auf dem Papier steht. Weltweit sagten Frauen heute laut: Wir lassen uns das nicht gefallen, wie hier vor dem Hamburger Rathaus. Tausende waren auch auf den Straßen im niederländischen Amsterdam unterwegs oder in der türkischen Stadt Istanbul. Einen ganz besonderen Protest gab es in Warschau, weil es in Polen ein strenges Abtreibungsgesetz gibt und viele Abtreibungen radikal ablehnen, wurde gegen allen Widerstand eine Abtreibungsklinik eröffnet. Christine Joachim.
10 Uhr heute Vormittag. Die Frauen vom Abortion Dream Team, einem Netzwerk, das sich für legale Abtreibungen einsetzt, wollen in 2 Stunden hier die erste Abtreibungsklinik Polens eröffnen. Die Abtreibungsgegner sind schon da. Sie rufen, Abtreibung ist niederträchtig, ab ins Gefängnis. Die da draußen sind mir egal, das trifft mich nicht. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Ort hier geschaffen haben, dass die Leute heute kommen werden, die uns mögen, die uns immer unterstützt haben. Ich freue mich, was hier geschehen wird. Das, was draußen geschieht, hat nichts mit uns zu tun. Noch laufen die Bauarbeiten, aber schon bald soll die Klinik ein sicherer Raum sein für Frauen, die mit der Pille abtreiben wollen. Dabei wird eine Fehlgeburt ausgelöst, bei der es auch zu Komplikationen kommen kann. Dann wollen sie den Frauen hier mit ihrer Erfahrung helfen können, sind dabei aber kein richtiges Krankenhaus. Wir wollen nicht, dass dieser Ort wie eine klassische Klinik aussieht. Wir wollten, dass es die Realität der Abtreibung im Jahr 2025 widerspiegelt, nämlich, dass die meisten Abtreibungen mit Pillen durchgeführt werden, und zwar zu Hause. Selbst mit einer Pille abzutreiben, das ist in Polen legal. Nur einen einfachen Zugang zur Pille gibt es nicht. Auch dabei helfen sie hier in der Klinik und befinden sich damit in einer rechtlichen Grauzone. Polen hat eins der strengsten Abtreibungsgesetze in Europa. Premierminister Donald Tusk hatte im Wahlkampf 2023 versprochen, das zu ändern. Doch in Regierung und Parlament gibt es dafür keine Mehrheit. Viele, die heute im Zentrum Warschaus für legale Abtreibung protestieren, hatten ihn damals genau deshalb gewählt. Jetzt sind sie ernüchtert. Ja, ich bin enttäuscht, aber gleichzeitig überrascht es mich nicht, denn bei den Politikern, die wir jetzt haben, gibt es keine Hoffnung auf eine schnelle Veränderung. Es waren alles Lügen. Ich bin definitiv enttäuscht. Ja, ich habe eine Partnerin, ich habe eine Frau, die viel durchmacht und ich mache es mit ihr durch. Die Abtreibungsklinik eröffnet pünktlich um 12, trotz der Gegenproteste. Übrigens in bester Lage, direkt gegenüber vom Sejm, dem polnischen Parlament. Die Politiker, die hier morgens in den Sejm gehen, sind herzlich eingeladen, zu uns zu kommen und mit uns zu sprechen. Doch darauf wollen sie hier nicht warten. Sie nehmen die Dinge lieber selbst in die Hand.
So, und was heute sonst noch wichtig war, das hat jetzt Susanne.
Für die ukrainische Armee sind Satellitenbilder extrem wichtig, beispielsweise um russische Truppenbewegungen oder Zerstörungen zu beobachten. Bisher hatte Kiew dafür Zugriff auf Fotos amerikanischer Unternehmen. Jetzt hat die US-Regierung die Nutzung gestoppt und so den Druck auf die Ukraine weiter erhöht. Zuvor hatte Präsident Trump schon die militärische Unterstützung eingestellt und den Zugang zu Geheimdienstinformationen ausgesetzt. Nach den jüngsten Auseinandersetzungen in Syrien rechnen Aktivisten mit insgesamt mindestens 1.000 Toten. Der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London zufolge haben Sicherheitskräfte der neuen Regierung 745 Zivilisten getötet. Sie spricht von Massakern in Alawitenhochburgen. Dieser Religionsgemeinschaft gehört auch Ex-Machthaber Assad an. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Israel wird am Montag eine Delegation nach Katar entsenden, um über den Fortgang einer Feuerpause in Gaza zu verhandeln und über die Freilassung der Geiseln, die noch in der Gewalt der Hamas sind. Das teilte das Büro von Premierminister Netanyahu mit. In Tel Aviv forderten zahlreiche Demonstranten eine Vereinbarung, die die Rückkehr der Geiseln ermöglicht.
Zum Sport und damit zur Fußball-Bundesliga. Und in der hat der FC Bayern München etwas Besonderes erlebt, nämlich die erste Heimniederlage in dieser Saison, Patrick Kalatsch.
Genau, und Jesse, und zwar trotz einer 2:0-Führung. Das ist den Bayern zuletzt, Achtung, vor knapp 43 Jahren passiert, damals gegen den HSV. Dieses Mal gegen Bochum. Der bis heute einzige Sieg des VfL in München liegt übrigens knapp 34 Jahre zurück. Dabei hatten sich die Bayern heute so richtig fein rausgeputzt. Sie trugen Sondertrikots, es gab eine neue Stadionhymne und extra eine riesige Fan-Choreo. Alles zum 125. Geburtstag des Rekordmeisters. Alle spielten mit, nur eben die Bochumer nicht. Die spielten lieber den Partycrasher.
Nicht nur für Bayerns Trainer Vincent Kompany gibt es nach diesem Spiel nur eine Devise.
Wir haken es ab und wir sind Profis und wir müssen abhaken gut können. Und wenn wir sagen abhaken, dann ist das vielleicht so, dass wir heute Abend nicht mit einem Grinsen auf der Couch sitzen. Das ist völlig klar. Aber ab morgen ist dieses Spiel gelöscht.
10 neue Spieler in der Startformation im Vergleich zum Champions-League-Triumph gegen Leverkusen. Doch zunächst läuft für die Münchner alles nach Plan. Rafael Guerreiro mit dem 1:0 in der 14. Spielminute. Und nur weitere 14 Minuten später legt derselbe Spieler per Kopf nochmal nach. Doch dann ist es auf einmal vorbei mit der bayerischen Herrlichkeit. Noch vor der Pause fällt nach einem Eckball Medic der Ball vor die Füße und er trifft zum Anschluss für die Bochumer. Kurz darauf gibt es auch noch eine rote Karte gegen Palinha, der portugiesische Mittelfeldspieler mit offener Sohle gegen Masuras. In der zweiten Hälfte wittern die Gäste ihre Chance und kommen in der 51. Minute durch Sissokos Kopfball zum Ausgleich und damit nicht genug. Denn den letzten Treffer erzielt Bero zum 3:2 für Bochum, der erste Auswärtssieg in München seit 34 Jahren.
Ich glaube, da waren die meisten noch nicht geboren aus unserer Truppe und das ist natürlich herausragend. Ich habe nach der roten Karte so schon die Chance gewittert, dass wir vielleicht einen Punkt mitnehmen können, dass wir es am Ende gewinnen. Das ist natürlich sensationell.
Und so ist für Bochums Trainer Dieter Hecking die Welt nach diesem Spiel absolut in Ordnung.
Ja, für Xabi Alonso ist es dagegen nicht, denn statt den Ausrutscher der Bayern auszunutzen, patzten seine Leverkusener selbst. 3 Tage nach der Champions-League-Pleite in München kassierte der deutsche Meister ebenfalls eine Heimniederlage. Eine überraschende, denn die Bremer hatten zuvor ja ziemlich gekriselt. Und so verpasst es Bayer, näher an die Bayern heranzurücken.
Ein so klares Ergebnis forderte nach dem Spiel klare Worte.
Scheiße Tag für uns.
Allerdings, es lief so gar nicht für Leverkusen im Heimspiel gegen Bremen. Fehlpass Bayer und Werder mit 5 Pflichtspielniederlagen in Folge angereist, schockte den deutschen Meister früh. Romano Schmid mit dem 1:0 für Bremen in der 7. Minute. Nach der 0:3-Pleite letzten Mittwoch gegen die Bayern wirkte Leverkusen seltsam gehemmt.
Von erster Minute habe ich nicht das Überzeugung gesehen in den kleinen Aktionen, in den Duellen. Viele Bälle verloren, auch offensiv wenig gefährlich.
Eine Ausnahme, der Lattenkracher von Alex Garcia kurz vor der Pause. Und der nächste Schockmoment für die Werkself wartete nach Wiederanpfiff. Der eingewechselte Florian Wirtz, hart getroffen von Mitchell Weiser, der sah dafür gelb. Wirtz verließ verletzt den Platz. Wie schwer, das ist noch offen.
Wir müssen warten für das Gefühl, Ergebnis von der Scan. Und danach, wir haben die ganze Info, aber gerade ist noch zu früh.
Ohne Wirtz gelang Leverkusen heute kein Tor. Und Nginma beendete in der Nachspielzeit Werders Krise mit dem 2:0. Großer Frust in Leverkusen und große Sorgen, ob Florian Wirtz am Dienstag gegen die Bayern auflaufen kann.
Die weiteren Ergebnisse. Dortmund verliert zu Hause gegen Augsburg 0:1. Wolfsburg trennt sich von St. Pauli 1:1. Kiel von Stuttgart 2:2. Gestern unterlag Mönchengladbach Mainz mit 1:3. Das Abendspiel zwischen Freiburg und Leipzig endet torlos. Morgen trifft noch Frankfurt auf Union Berlin und Hoffenheim hat Heidenheim zu Gast. Die Tabelle, die Bayern weiter auf Platz 1, gefolgt von Leverkusen und dem Überraschungsteam aus Mainz. Freiburg und Leipzig bleiben auf den Plätzen 5 und 6. Bochum rückt punktemäßig immer näher ran an St. Pauli. Die Abstiegsränge belegen weiter Kiel und Heidenheim. Und jetzt schauen wir noch auf Vinzenz Geiger. Der nordische Kombinierer hat bei der WM in Trondheim so ordentlich richtig abgeräumt. Gold mit der Mannschaft, Silber mit dem Mixteam, Bronze im ersten Einzel und heute zum Abschluss nochmal Bronze, macht insgesamt 4 Medaillen.
Den Zielsprint um Silber verlor Vinzenz Geiger. Die Freude über Bronze kam dabei nicht abhanden.
Heute habe ich mich, glaube ich, so wenig wie noch nie geärgert, weil ja, ums Gold ist nicht gegangen und dann ob Silber oder Bronze ist jetzt nicht so schlimm.
Um Gold ging es nicht, weil der Norweger Jarl Magnus Rieber allen davonflog. Geigers Rückstand 2 Minuten und 18 Sekunden, das war auf den 10 Kilometer nicht aufzuholen. Rieber mit 3 Goldmedaillen bei dieser seiner letzten WM. Geiger konnte sich in Position bringen für den Zielsprint um Silber, da war der Norweger Graubock aber stärker. Für den Oberstdorfer ist es nach Gold und Silber das zweite Mal Bronze.
Dass es jetzt wirklich 4 Starts, 4 Medaillen gibt, das ist natürlich besser, wie ich mir vorgestellt habe.
Damit ist Vinzenz Geiger der erfolgreichste deutsche Starter bei den Weltmeisterschaften von Trondheim.
Sonne satt, heute überall im Land. Sven, dürfen wir auch morgen damit rechnen?
Dürfen wir, Jesse. Das ist nochmal ein Frühlingstag im Winter. Nach dem Kalender ist ja noch Winter. Und wir gucken gleich als erstes mal hier drauf. Jürgen Gundelsweiler hat fotografiert bei Überlingen. Die Leute sitzen draußen. Wie gesagt, der Kalender braucht noch ein bisschen, bis er Frühling wird. Wetter hat's gemacht. Aber jetzt gibt's den Dreh. Das ist Bremen, 15-Tage-Trend. Sie sehen so eine kleine Rutschbahn. Die Temperaturen gehen nach unten. Und wir haben mal die Durchschnittswerte für die nächsten Tage in Bremen hier mit draufgeschrieben. Sie sehen, da sind wir derzeit deutlich drüber. In den nächsten Tagen allerdings kommen wir dann in den Bereich oder auch ein bisschen drunter. Aber eben, morgen ist ein Sonntag, ein sonniger Sonntag. In der Nacht dahin einige Schleierwolken, vor allen Dingen nach Nordosten und Südwesten. Morgen im Tagesverlauf sind sie immer mal da, aber dominieren tut die Sonne. Es ist ein bisschen diesiger als zuletzt und die Temperaturen in den Frühstunden meistens 1 bis 6 Grad. In Talmulden aber noch mal leicht frostig. Morgen Nachmittag dann für die meisten 14 bis 19. Am Rhein noch mal 20, an der Ostsee 12. Wenn die Luft dann vom Wasser her kommt. Montag in der Nordhälfte noch mal schön örtlich anfangs Nebel. Von Südwesten her erster Regen und wechselhafter dann der Dienstag. Aber eben, wir haben morgen nochmal, Jesse, etwas von Frühling.
Wir freuen uns sehr. Vielen Dank, lieber Sven Plöger. Der Samstag ist fast vorbei und die Tagesthemen auch. Gleich geht's hier weiter mit dem Wort zum Sonntag.
Darin Gedanken über den Internationalen Frauentag.
Ihnen einen wundervollen Sonntag und bis morgen Abend. Tschüss.
Tschüss.
Gute Nacht.